Der Lukas von den Home Gym Builders ist heute zu Gast im Calisthenics Podcast. Der Lukas hat eine extrem erfolgreiche Karriere als Powerlifter hinter sich, wurde dann leider positiv getestet und somit 2 Jahre von jeglichen Wettkämpfen im Powerlifting ausgeschlossen. In dieser Zeit hat er eine eigene Firma gegründet, hat angefangen, Equipment zu produzieren, was heute seine Selbstständigkeit ist. Dort hat er ein kleines Unternehmen mit aufgebaut, baut jetzt auch extrem erfolgreich für uns Calisthenics-Athleten die besten Barren, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und dabei hat er dann so viel Blut geleckt und wollte selber auch in den Calisthenics-Sport, in den Weighted Calisthenics-Sport eintauchen, hat sich auf seinen ersten Wettkampf vorbereitet und dann hat er sich den Brustmuskel abgerissen. Richtig crazy. All diese Themen haben wir in der nächsten Stunde besprochen. Das war wirklich ein extrem verrückter Podcast, weil wir so viele crazy Themen besprochen haben. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn der Lukas hat auch jetzt mittlerweile mit seiner Freundin ein kleines Coaching-Unternehmen für Schmerzleute aufgebaut, beziehungsweise für Leute, die Schmerzen haben. Da werde ich dann im Outro noch mal etwas mehr dazu erzählen, weil wir in diesem Rahmen von dem Podcast gar keine Zeit mehr hatten. Was du dir jetzt aber merken solltest, ist, dass jeden Dienstag auf dem Calisthenics Podcast ein neues Interview erscheint. Deswegen unbedingt abonnieren und gerne schon mal eine positive Bewertung dalassen. Zusätzlich würde ich dich daran erinnern, dass der Podcast mittlerweile eine eigene Playlist hat. Das heißt, die Playlist oder der Soundtrack zum Calisthenics Podcast, wenn du das auf Spotify suchst oder hier unten in den Shownotes das Ganze auch nochmal verlinkt, dann kannst du die Lieder, die unsere Gäste zum Training anhören, kannst du in deinem Training integrieren, damit du da nochmal alles rausholen kannst. Deswegen viel Spaß bei diesem Interview. Wir sehen uns danach noch einmal.
Servus, Lukas, herzlich willkommen im Calisthenics Podcast. Wie geht's dir? Ich sehe, du hast eine Schlaufe um den Nacken. Ja, wie geht's einem?
Also mir geht's eigentlich den Umständen entsprechend sehr gut. Also kann mich nicht beschweren dafür, dass ich so stark verletzt bin, in Anführungszeichen, komme ich echt gut damit zurecht.
Krass. Was machst du? Wer bist du? Wie alt bist du? Stell dich einmal den ZuhörerInnen vor, die dich noch nicht kennen.
Also ich selbst bin eben mittlerweile auch schon fast knackige 30 Jahre. Nächstes Jahr ist es soweit. Was ich mache, also sportlich gesehen, komme ich eigentlich aus dem Powerlifting-Bereich. Wollte mich jetzt tatsächlich im Calisthenics probieren, wo auch natürlich die Verletzung entstanden ist. Haben auch bestimmt schon einige mitbekommen. Habe mir ja leider den Brustmuskel abgerissen in der Vorbereitung. Da können wir ja später nochmal drüber quatschen.
Gehen wir später nochmal im Detail drauf ein, ja.
Beruflich mache ich momentan im Endeffekt die Herstellung und Entwicklung von speziellen Sportgeräten. Mhm. Ursprünglich habe ich mal als viele verschiedene Sachen gearbeitet. Ich habe schon alles ein bisschen durch. Aber ich komme ursprünglich aus dem technischen Bereich und habe da vor allem auch Maschinen mitentwickelt für die Reifenindustrie. Da komme ich ein bisschen her, habe dann verschiedene Weiterbildungen gemacht und irgendwann dann eben zur Selbstständigkeit geführt. Und mittlerweile bin ich auch der Inhaber von Home Gym Builders und wir entwickeln, wie vorhin schon gesagt haben, spezielle Geräte für Sportarten und ja, Sport.
Okay. Geil. Was hast du quasi gelernt? Was für eine Ausbildung hast du da gemacht oder studiert?
Also angefangen hat es mal mit einem Industriemechaniker. Das war so eine Grundlagenausbildung, also die typische Ausbildung, wo man halt in einem Betrieb macht. Habe ich 3,5 Jahre gemacht, habe da schon, sage ich mal, sehr hervorgestochen mit meinem technischen Know-how. Das kam vor allem wahrscheinlich daher, dass ich halt mit 10 Jahren schon daheim an den landwirtschaftlichen Maschinen mit meinem Vater rumgeschraubt habe und dadurch halt einfach dieses handwerkliche Begabung halt schon sehr früh gelernt habe. Das ging dann weiter, dann habe ich eine Weiterbildung zum Maschinenbautechniker gemacht, da quasi nochmal eine Schippe oben drauf gelegt und bin dann so in den Bereich eher Konstruktion und Prozessinnovation reingerutscht, war dann da eben auch bei verschiedenen Firmen unterwegs. Also die coolste war eigentlich so Siemens dann auch, wo ich unterwegs war. Und da habe ich dann auch schon angefangen, dann eben nebenbei das bisschen zu machen, Home Gym Builders.
Geil, wie witzig, weil ich habe fast den gleichen Lebenslauf. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Elektrotechniker beziehungsweise Elektroniker für Betriebstechnik und da hatte ich auch schon immer quasi ein bisschen was auch mit Mechaniker zu tun. Da gibt es also immer die klassische Verfeindung, die Elektriker gegen die Mechaniker, aber immer auf cooler Ebene. Und dann habe ich tatsächlich auch einen Techniker gemacht, für Automatisierungstechnik. Das war damals in Augsburg, als ich da auch mit Calisthenics angefangen habe und nochmal hier studiert Produktion und Automatisierungstechnik. Also das, was du dann im Endeffekt auch gearbeitet hast, so in diese Richtung, habe ich mein Studium quasi absolviert. Deswegen witzig, dass wir im Endeffekt fast den gleichen Lebenslauf haben und uns jetzt im Calisthenics treffen.
Ist so, ja.
Sehr geil. Du hast aber mit Powerlifting als erstes angefangen, oder? Das war
Ja,
so,
genau.
wann hast du damit angefangen? Was war das so für eine Zeit?
Oh, muss ich mal kurz zurück überlegen. Ich glaube, dass ich so circa 2014, 2015 rum meine ersten Wettkämpfe ein bisschen gemacht habe. Ich habe eigentlich Football gespielt und mein damaliger Coach hat gemeint, komm, mach mal einen Powerlifting-Wettkampf mit. Dann haben wir uns ein bisschen dafür vorbereitet, beide auch, und haben dann den ersten Powerlifting-Wettkampf mitgemacht. Das war auch bei der GDFBF damals noch. Und habe da halt schon einen sehr guten Erfolg gleich am Anfang hingelegt. Und deswegen habe ich das dann halt auch weiter verfolgt. Habe dann auch in dem BVDK damals gestartet. Das war, glaube ich, 2016. Habe da die ganzen Rekorde auch in meiner damaligen Klasse, in der 105er Juniorenklasse gebrochen. Habe dann den einen Wettkampf, glaube ich, irgendwie 7 Rekorde gemacht, weil ich halt quasi mit jedem Versuch wieder die Rekorde gebrochen habe.
Krass.
Und dadurch bin ich dann halt natürlich als deutscher Meister dann auch in den Kader gekommen damals und war dann ein Jahr lang im deutschen Kader, war dann auch auf der WM und EM im Powerlifting, also bei der IPF. Ab damals, 2017, war das dann auch, mir die Goldmedaille auf der Europameisterschaft im Kniebeugen geholt.
Krass.
Und auf der WM wurde ich damals Neunter, glaube ich, müsste es gewesen
Okay.
sein.
Was hast du da gebeugt oder was waren da so deine Werte, damit die Leute das so ein bisschen nachvollziehen können, was da
Also meine
so.
Bestwerte im Raw, ich habe ja nur Raw gemacht, das waren 285,5 in der Kniebeuge,
Krass.
Bankdrücken 172 und Kreuzheben 280.
Okay, krass. Crazy. Krass, okay, geil. Und warum machst du das nicht mehr? Wenn man ja so erfolgreich irgendwie ist, ist ja dann irgendwann.
Tatsächlich wurde ich dann gesperrt, weil ich hatte einen Booster genommen, der nicht mehr legal war. Da hat eine Substanz im Endeffekt drin gehabt, die 2 Jahre zuvor noch nicht gesperrt war. Und ich habe den 2 Jahre später an dem Wettkampf von den Kollegen genommen. Und da war halt eine Substanz drin, die ist halt einfach nicht mehr legal gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja, und das war vor allem auch voll der random Wettkampf, also richtig ärgerlich vor allem für mich. Und ja, dann wurde ich getestet und 2 Jahre Sperre. Und dann
Wie
habe ich halt
läuft?
tatsächlich.
Ja, erzähl
Läuft.
weiter.
Also die
Nee, ich.
Sperre ist schon vorbei seit einigen Jahren und ich habe dann einfach, sag ich mal, in den 2 Jahren den Fokus ein wenig verloren, weil ich mir natürlich nicht so wirklich Ziele setzen konnte, weil ich konnte ja auch keinen Wettkampf machen. Ja, und dann kam mal halt die Selbstständigkeit, dann war die natürlich Prio 1 und dadurch, sag ich mal, den ganzen Fokus vom Sport aufs Berufliche geswitcht. Jetzt hatte ich tatsächlich mal wieder einen Fokus wegen für den Calisthenics, aber jetzt muss ich erstmal wieder in Pausieren wegen dafür
Ja,
jetzt.
krass, okay. Das heißt, in welchem Jahr war das, als du gesperrt wurdest?
Boah, ich weiß gerade gar nicht hundertprozentig sicher, entweder war es 2017 oder 2018.
Okay, krass. Wie läuft so eine Testung ab? Also, wenn du ja quasi, sagen wir mal, Profi-Athlet da bist, dann wirst du ja in regelmäßigen Abständen getestet, was du nicht wirklich vorhersehen kannst, oder? Nimm uns da mal
Richtig,
mit,
ja.
weil das können sich die wenigsten vorstellen. Sowas läuft ja meistens auch hinter den Kulissen ab. Wie funktioniert es? Ab wann wird man getestet? Und ja, wie läuft es ab?
Also ich kann es natürlich nur aus dem Powerlifting-Bereich erzählen, wie es in anderen Sportarten abläuft, weiß ich jetzt nicht. Aber im Powerlifting ist es so, am Wettkampf selbst ist meistens ja eine Firma oder eine Organisation vor Ort, die dann die Leute testet. Und da ist es meistens so, dass entweder ist es komplett random ein Verfahren, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, die haben am Anfang die Starterliste und dann wird per Losverfahren ausgewählt, wer getestet wird. Aber in der Regel werden die ersten zwei Favoriten meistens immer getestet. Also so ist es in der Regel. Und die sind dann natürlich vor Ort. Und wenn du jetzt als Athlet gerade einen Wettkampf beendet hast, stehen die dann ein paar Sekunden nach dem Beenden des Wettkampfs auch direkt neben dir und sagen so, hey, wir würden sie gern testen. Und du musst dich dann auch testen lassen. Du kannst dann nicht einfach Nein sagen, weil wenn du Nein sagst, dann wird es quasi als positive Testung gewertet. Und dann bist du gesperrt.
Okay, krass.
Ja, genau. Und dann musst du halt kurz was unterschreiben, dass du es akzeptierst. Und dann wird halt die Uhrzeit und so weiter draufgeschrieben. Und dann gibt es halt zwei Varianten. Entweder du musst halt Urinprobe machen oder Blutprobe. Geht auch beides. Also denke ich zumindest. Und auf jeden Fall sind die halt dann die ganze Zeit bei dir. Egal, was du magst, bevor du dir deine Proben nicht abgegeben hast, kannst du, also werden die dir nicht von der Seite weichen. Heißt, wenn du halt gerade nicht pingeln kannst, weil du warst gerade pingeln, dann musst du halt, keine Ahnung, im blödsten Fall eine Stunde lang mit den Leuten an deiner Seite rumlaufen. Aber die sind auch mega sympathisch. Die stellen sie meistens dann 1-2 Meter weg und du kannst da ganz normal mit deinen Leuten reden und so weiter. Aber wenn du halt auf Toilette gehst oder irgendwo, dann gehen die halt auch mit.
Krass. Okay. Krass. Ja, okay. Und
schlussendlich, wenn du dann testest, dann, also wenn es zum Beispiel Urin-Test ist, dann musst du halt in ein Gefäß pingeln und musst es dann halt in so fest verschlossene Gefäße quasi reinschütten und die werden dann quasi ans Labor gesendet und die überwachen das halt alles, dass man da nicht beschummeln kann.
Wie lange dauert das dann quasi, bis du da ein Ergebnis bekommst?
Also in der Regel bekommst du gar kein Ergebnis, außer du bist positiv.
Ah, okay. Also wenn du nichts mehr hörst, dann passt schon so quasi.
Ja, genau. Wenn du nichts mehr hörst, dann passt. Wenn du aber ein Schreiben bekommst, dann hast du meistens verkackt.
Ist ja mal gut, dass
das wurde mir damals schon im Nationalkader gesagt, dass wenn du einen Brief bekommst von der NADA, dann ist es scheiße. Okay. Und dann lag der Brief da und ich dachte so, oh shit.
Krass, und für dich war es so wirklich so eine Überraschung, weil es war ja dann nicht klar wegen.
Ja, voll. Dann habe ich erstmal nachgeschaut, auf was ich überhaupt positiv getestet wurde. Und habe das dann gegoogelt und dann rausgefunden, ja, okay, scheiße, das war in diesem Booster drin.
Alter, okay. Ja. Crazy.
Dann habe ich auch erstmal versucht, dass ich da quasi eine Art Minderung bekomme von der Strafe, aber da sind die halt wirklich knallhart, da kannst du nichts dagegen machen, was ja auch gut so ist, weil wenn es ja wirklich jemand, sage ich mal, bewusst nutzt, dann hat er ja dadurch Vorteile und das will man in dem Sport nicht, soll er gerecht zu laufen. Aber ja, war dann schon damals ein Schock für mich.
Krass. Nimm uns da mal mit, wie es einem da so mental geht, wenn du da voll auf dem Höhepunkt bist, voll am Start bist im Endeffekt, hier sogar Goldmedaille gewonnen hast und dann so aus dem Nichts heraus, weil du es ja wirklich auch nicht beabsichtigt gemacht hast, bricht ja irgendwie so einmal so was weg. Wie ist das?
Ja, es war, also ich bin Gott sei Dank, muss man sagen, von meiner Seite eher so eingestellt, okay, wenn ein Problem kommt, dann löse ich halt das Problem. Und für mich war es halt dann so, na gut, nachdem das Verfahren halt durch war, wusste ich, okay, ich kann jetzt eh nichts mehr dagegen machen. Dann habe ich halt gesagt, okay, dann trainiere ich halt so für mich weiter, mache halt ganz normal meinen Trainingsplan, mache halt mal ein Max-Out für mich, dass ich halt weiß, okay, ich weiß, wo ich stehe und entwickle mich halt so weiter. Aber wie gesagt, ich hab dann eben auch den Fokus verloren, eben hauptsächlich auch wegen der Selbstständigkeit, weil ich gesagt habe, das ist mir wichtiger und habe dann halt nicht mehr so viel Zeit in diesen Sport reingesetzt. Natürlich war es wahrscheinlich auch, weil ich keine klaren Ziele und Wettkämpfe mehr vor Augen hatte und dachte mir so, okay, ich kann eh nicht mehr competen. Das hat dann unterbewusst wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich mich dann nicht mehr so angestrengt habe im Training.
Man entfernt sich dann so ein bisschen davon.
Ja, genau. Das Schlimmste war tatsächlich für mich, dass ich halt dann manchmal, wenn ich als Betreuer, das weißt du, macht man ja oft, als Betreuer dann auf Wettkämpfen ist, ich wurde halt dann teilweise echt auf den Warm-Up-Areas rausgeschickt, weil nationale Kaderathleten dürfen mit solchen Personen, die positiv getestet sind, quasi nicht zusammen trainieren. Es ist verboten. Heißt, wenn ich bei denen bin, können die Stress bekommen, weil ich da bin. Und da wurde ich halt aus den Warm-Ups rausgeschickt, was ja auch begründet war, aber war halt für mich trotzdem irgendwie so voll scheiße.
Klar, wer wird gerne abgelehnt egal wegen was, so. Das ist dann krass, okay. Und da war dann warst du da nicht wirklich auch sauer auf dich selber oder so, dass du gesagt hast, so scheiße einfach, warum habe ich es gemacht? Beziehungsweise, ja, schwierig, weil du hast es ja nicht wirklich mit Absicht gemacht, so, aber halt, dass du ja vielleicht da vorher mal drauf schaust, oder war das so wirklich gar nicht klar?
Ja, also, ich war klar irgendwo wegen sauer auf mich und dachte mir so, okay, was warst du für ein Idiot, da nicht irgendwie mal das zu prüfen, weil du bist ja immer im Kader, da musst du eigentlich sowas machen und kannst nicht irgendwas dir reinpfeifen. Aber schlussendlich habe ich mich dann einfach damit abgefunden, weil hat mir ja auch nichts gebracht, mich jetzt irgendwie da irgendwie in Selbstkritik zu üben und zu sagen, ja, du bist ein dummer Kerl, du bist zu dumm für alles oder so, das bringt ja auch nichts, weil das macht dir ja auch nur dein Mindset kaputt und so. Und von daher habe ich es halt im Endeffekt akzeptiert und habe halt das Beste versucht, draus zu machen.
Voll krass. Ist ja im Endeffekt auch irgendwo alles Schlechte, sage ich jetzt mal, bringt ja auch irgendwo was Gutes. Ist auch bei mir so das Mindset, wo ich mir dann denke, okay, wenn
Richtig,
das
ja.
jetzt so ist, wie kriege ich dann vielleicht da was Positives daraus? Und bei dir, so wie es jetzt angehört hat, hat es ja auch irgendwo dazu geführt, dass du dich dann selbstständig gemacht hast, oder? Warst du da Home Gym Builders, ging es dann da erst los quasi nach der Sperre? Oder hast du das da schon parallel gemacht? Wie ging das los?
Es ging ja eigentlich nach der Sperre erst los. Also tatsächlich hat es hauptsächlich mit Corona-Beginn auch begonnen, weil wir haben uns überlegt, so für uns, der Andreas und ich damals, okay, es ist Corona, wir haben Home Gym, wir haben technisches Know-how und wir haben selber schon viele kleine Geräte für uns selber gebaut. Also die Grundidee war ja damals, dass wir quasi Personen helfen, sich selber Sachen umzusetzen, Tipps und Tricks. Also wir wollten eine Art Blog damals tatsächlich aufbauen. Haben wir dann auch angefangen mit 2 Artikeln. Aber schlussendlich hat sich dann herausgestellt, dass die Leute keinen Bock auf die Artikel haben, sondern Bock drauf hatten, dass wir Equipment für sie bauen. Vor allem in Zeit von Corona-Beginn war es ja so, dass die Equipment-Nachfrage von den Sportlern riesig war. Weil vorher sind die Leute halt alle ins Fitnessstudio gegangen, das konnten sie jetzt dann nochmal, heißt, die haben Equipment irgendwie gebraucht. Und dann hatte man halt bei anderen Firmen auch Lieferzeiten von ein paar Monaten teilweise, oder man hat es halt gar nicht bekommen, wenn man Pech hatte. Ja, und dadurch ist es dann dazu gekommen, dass halt die Leute immer mehr nachgefragt haben, ob wir Equipment für die bauen können. Und das waren so die ersten Schritte, sage ich mal.
Krass, geil. Also quasi, ja, ich weiß die Zeit auch noch, habe da in meinem Zimmer damals noch trainiert das erste halbe Jahr und irgendwann habe ich dann quasi mein eigenes erstes Office bezogen mit einem Minigym dabei. Hatte dann aber das Glück, dass ich halt mit Pull-Up and Dip auch zusammenarbeite und die mir dann das auch ausgestattet haben, weil sonst wäre ich wirklich verloren gewesen, weil man hat nichts bekommen, nicht mal eine Gewichtsscheibe oder so. Also das war wirklich verrückt. Und in der Zeit habt ihr im Endeffekt aus der Not heraus von anderen angefangen, eigentlich für die Equipment zu bauen, damit die daheim trainieren können, weil die Gyms zu hatten. So kann man sagen, oder? Wo habt
Ja,
ihr das
genau,
Material
richtig.
herbekommen?
Ja, also da muss man tatsächlich sagen, da hatten wir keine Probleme, das Material zu besorgen, weil es waren zwar trotzdem hier und da bei Firmen Probleme, aber wir haben ja jetzt keine Riesenmengen bestellen müssen, wo wir gesagt haben, okay, wir bestellen jetzt 30 Tonnen Stahl, sondern es waren halt kleine Mengen und der Stahlhandel, das ging dann immer, dass wir da Material herbekommen haben und haben halt hier dann, wie gesagt, angefangen, das zu bauen, weil die Leute ja von uns wollen, dass wir es bauen. Wir haben gemeint, ja, warum nicht? Anfangs waren es halt nur Bekannte und Freunde und dann hat sich das halt immer mehr rumgesprochen, vor allem, weil wir dann auch gedacht haben, uns, okay, ja, lass das ein bisschen größer aufziehen, haben dann eben ein Gewinnspiel auch damals gemacht, was richtig gut ging, weil wir da viele Influencer aus dem Bereich auch eingeladen haben, vor allem, weil ich halt auch viele kannte durch ein Powerlifting, ist es halt dann dieses Gewinnspiel damals durch die Decke gegangen und dadurch haben wir halt voll die Bekanntheit erreicht und dann kamen mal ultra viele Anfragen direkt 2022, Anfang des Jahres rein. Und so haben wir dann eben angefangen, immer mehr zu bauen. Anfang hauptsächlich halt nur so auf Projektbasis. Es ist jemand zu uns gekommen, hat gemeint so, hey, ich bräuchte das und das und wir haben gemeint so, ja, komm, wir schauen mal, wie wir das für dich umsetzen können. Und mit der Zeit haben sich halt dann immer mehr so Serienprodukte herausgestellt, wo man gemerkt hat, okay, die Kunden brauchen das immer wieder. Also das Bekannteste war ja damals unser Bell Squat, mit denen haben wir ja eigentlich so auch angefangen. Und den haben wir dann immer weiterentwickelt, bis er jetzt halt bei dieser Version ist, wo er jetzt aktuell steht. Und die Leute haben den halt immer wieder gekauft, weil es halt ein Produkt war, das gab es damals vorher so in Deutschland nicht. Mittlerweile haben es auch andere Hersteller in Deutschland. Kann man jetzt drüber reden, ob sie es nachgebaut haben oder wie auch immer, oder ob es vorher schon in den Gedanken ihres Produktionsplans war, aber schlussendlich gab es es halt damals noch nicht. Und ja, so haben sich halt immer mehr Produkte entwickelt und es ging halt von Half-Rack über Bell Squat bis hin zu irgendwelche speziellen Viking Presses für Strongman-Athleten. Ja.
Also komplett individuell auf deren Bedürfnisse angepasst, oder?
Genau so war das damals, ja. Und dann im Laufe des Jahres hat sich das auch eigentlich so weitergezogen, 2022, dass wir das so gemacht haben. Haben dann ja Ende 22 dann die Firmierung geändert, weil vorher hatten wir ja eine GbR und haben das dann quasi auf eine GmbH umgewandelt. Einfach weil es halt schon größer wurde, das Ganze. Und um uns auch, sag ich mal, privat finanziell abzusichern, falls halt irgendwie doch mal was sein könnte, weil man muss halt immer sagen, mit Produkten ist es ja immer so, wenn du halt einen Kunden hast, der es drauf anlegt, da irgendwie dich zu verklagen, kann es halt immer sein, dass du dann schnell dabei bist. Auch wenn du eigentlich alles richtig gemacht hast, aber du bist halt erstmal dabei und dann hast du halt Riesenkosten. Das wollten wir halt privat nicht antun, deswegen haben wir auch deswegen die Rechtsform gewechselt und es hat dann natürlich noch ein paar andere Vorteile und Nachteile, aber das wäre jetzt zu viel darüber zu sprechen. Genau, und dann haben wir halt angefangen, so Ende 2022 zu sagen, okay, wir spezialisieren uns eher ein wenig auf so Serienprodukte, also auf unsere Serienprodukte und gehen ein bisschen wieder weg von diesen projektbasierten. Also das machen wir schon immer noch, aber wir machen halt hauptsächlich nur noch Projekte, die, sagen wir mal, ein größeres Auftragsvolumen haben, weil es rechnet sich halt einfach nicht, wenn wir sagen, okay, wir machen jetzt nur so einen kleinen Hook zum Beispiel, weil jemand spezielle Hooks braucht, weil schon allein die Zeit, die wir reinstecken müssen, um das am Rechner, sage ich mal, technisch umzusetzen, würde schon 200, 300 € kosten.
Voll. Das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, weil ich das jetzt noch nicht wusste, dass quasi, wie sich das rechnet, wenn ihr sehr viel individuelle Arbeit macht. Aber das hast du jetzt im Endeffekt schon direkt erklärt. Das heißt, was sind dann jetzt, sag ich mal, so die besten Produkte, die am besten laufen, die serienmäßig produziert werden?
Ja, also aktuell ist natürlich der Belt Squad weiterhin. Also ich denke mir zwar auch immer so, okay, mittlerweile muss so viel jeder in Deutschland einen haben, aber es sind immer wieder Käufer da, die das kaufen. Was auch sehr gut läuft, ist trotzdem der Dipholm, zumindest wenn man es vergleicht mit anderen Produkten, die wir hatten. Dann die Dipstation geht momentan eigentlich auch recht gut. Also klar, wir verkaufen da keine 50 Stück im Monat, aber das wollen wir ja auch gar nicht, weil wir wollen lieber kleinere Stückzahlen verkaufen und dafür eben die Qualität liefern können, die benötigt wird. Ja, dann haben wir noch so eine spezielle Deadlift-Plattform, also die ist vor allem für Böden gedacht, die sehr brüchig sind, also oder halt auch für Gebäude, wo es nicht so laut sein darf. Da ist ein spezielles Dämpfungsmaterial, sage ich mal, jetzt drin. Das haben wir von einer österreichischen Firma, mit der wir da zusammenarbeiten. Und da mal eine Deadlift-Plattform entwickelt, die da all den Boden sehr schont und auch die Geräusche eben wegnimmt. Und da haben wir zum Beispiel auch dieses Jahr zwei große, also die Plattformen waren echt riesig, die sind die typische Breite halt ungefähr 3 Meter breit, aber 5 Meter lang von Olympiastützpunkt in Hamburg gebaut, zwei Stück. Also wir haben
Geil.
halt auch, wie gesagt, Kunden, die namhaft sind, also wie zum Beispiel Olympiastützpunkte, die wir ausstatten. Ja, und das
Flex
sind so.
Calisthenics, wahrscheinlich der bekannteste Name, den ihr
Ja,
ausgestattet
du hast damals den
habt.
ersten Tipstation-Prototyp bekommen.
Richtig geil. Okay, krass, mega geil. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja mega, mega gut. Macht ihr das zu zweit? Quasi immer noch, oder habt ihr, wie groß ist euer Team jetzt?
Also schlussendlich bin ich der Einzige, der es in Vollzeit macht. Mein Kollege, der macht es weiterhin in Nebenerwerb, sage ich mal. Und ich habe noch zwei andere Mitarbeiter, die es halt auf Teilzeitjob machen. Also die haben auch ihren Vollzeitjob, aber machen das halt nebenbei immer noch ein bisschen.
Dann hast du da eine
Genau.
eigene
Und
Werkstatt, oder?
ja, genau. Ich arbeite da ja auch viel mit externen Unternehmen aus der Region zusammen. Also so das Typische sind halt so Stahlarbeiten wie Laserschneiden und so, weil ich kann mir keine Anlage für 2 Millionen € hier auf dem Hof stellen. Weil da müsste ich ja 10 Jahre lang Geräte verkaufen, um das Kühl wieder reinzuholen. Deswegen so Sachen, die wo halt die Anschaffung von den Maschinen sehr teuer ist, das lasse ich alles extern machen und hole es mir hierher. Aber ich achte trotzdem darauf, dass ich hier schaue, dass ich die Aufträge mir regional hole, einfach um diese Bindung auch zu den Lieferanten zu haben, wenn irgendwann mal was nicht passt. Weil was ich halt nicht möchte, dass ich halt irgendwie, sage ich mal, aus Billiglohnländern die Sachen mehr importiere, nur dass ich mehr Gewinn habe.
Ja, und die Qualität dann darunter leidet.
Ja, in den meisten Fällen. Man muss sagen, das wird ja auch schon besser, auch wenn man von China sein mal, das ist ja das Typische, was man sagt, das wird ja auch schon besser, aber meistens ist es schon so, dass da die Qualität ein bisschen schlechter ist, ja.
Okay. Und was sind denn so typische Kunden von euch? Seid ihr da primär im B2B oder im B2C-Markt unterwegs? Also wohl beides
Also,
wahrscheinlich, aber.
ja, genau beides. Es hat sich jetzt 2023 ein bisschen die Verhältnisse verschoben. Also, sagen wir, Anfang 2023 waren es 90% B2C und 10% B2B. Und jetzt sind wir vielleicht bei 60 B2C und 40 B2B.
Ah,
Das liegt
okay.
vor allem mal auch daran, dass wir ja jetzt mittlerweile Produkte haben, die auch in hochpreisiger sind. Also, da haben ja viele mitbekommen. Da wollte ich tatsächlich auch nochmal ein Erklärvideo dazu machen, weil ich einen Eindruck habe, dass viele Leute jetzt auch sich mittlerweile fragen, so, hey, warum verändern sich die Preise da so krass? Und der Grund dafür war halt vor allem, weil ich den Fehler gemacht habe in der Kalkulation und gedacht habe, okay, ich kann es halt so billig verkaufen wie große Firmen und habe das mir halt immer mehr oder weniger ein bisschen so schön geredet. Und klar ist es hier und da aufgegangen, aber hier und da haben wir dann halt auch Geld verloren, sage ich mal. Und mussten halt deswegen eben die Preise anpassen, weil schlussendlich muss ich ja auch von meinen Mitarbeitern und auch von mir selbst den Lohn zahlen. Und wenn das halt nicht möglich ist, dann muss ich halt entweder die Preise erhöhen oder ich muss das Geschäft zumachen. Also die Preise, die wir verlangen, das sind immer noch Preise, die, sag ich mal, gerechtfertigt sind und nicht irgendwie dazu führen, dass ich 100.000 Euro im Jahr verdiene.
Ja, und selbst wenn, dann, also selbst wenn du alles richtig machst und das Geld verdienst, dann das heißt ja gegönnt, wenn du einen guten Job machst und die Leute kommen und das sich holen, sehe ich so, wenn die Qualität passt. Und meine, ich kann es jetzt von mir halt beschreiben. Wir haben ja so eine riesen Dipstation da drin und der steht noch wie an Tag 1 da. Wir haben jetzt sehr viel daran schon gedippt. Wir haben ja jetzt auch für unsere Kunden schon einiges auch an Wettkämpfen organisiert, wo dann auch halt schon drei, vier Wettkämpfe jetzt über den Barren gegangen sind, kann man sagen, weil wir den wieder abgebaut haben, in der Location aufgebaut. Und er steht immer noch nach wie vor wie eine 1 da. Also da gibt es überhaupt nichts, wo irgendwo, wo ich mir denke so, oh, das ist jetzt da scheiße oder was weiß ich, und dann ist ja auch irgendwo jeder Cent wert. Klar, ist eine Anschaffung einmal, aber das, ja, ich glaube auch jetzt mit den ganzen Materialpreisen und so weiter, ist ja in der letzten Zeit halt oder in den letzten Jahren natürlich auch vieles in eine Richtung gegangen, die vielleicht für den Endkonsumenten nicht finanziell positiv ist, aber so
Ja, das
ist es
stimmt.
halt aktuell und da kann keiner von uns was dafür.
Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, schlussendlich bei unseren Preisen, da war halt vor allem ich dran schuld, weil ich halt einfach zu günstig am Anfang verkaufen wollte und ich musste da auch, sage ich mal, erstmal Lehrgeld zahlen und die Erfahrungen machen, dass ich das Zeug halt nicht so günstig verkaufen darf, weil schlussendlich, wenn ich so weitergemacht hätte, dann müsste ich jetzt Ende des Jahres die Firma zumachen und es könnte nie wieder jemand meine Sachen kaufen oder unsere Sachen. Und so habe ich das halt jetzt vermieden, indem ich halt das Geld verlange, was man verlangen muss. Ja. Und was du halt auch mit der Qualität sagst, wir geben uns halt auch echt extreme Mühe, wo halt andere Unternehmen nicht drauf achten. Also ich will jetzt kein Unternehmen nennen, aber ich habe mal mit jemandem gesprochen, der bei einem Unternehmen arbeitet, die halt auch Fitness-Equipment herstellen. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, ja, wie ich das hinbekomme, dass der Tipholm überhaupt so funktioniert mit den Toleranzen und so. Na, ich gemeint so, ja, das ist halt sehr genaue Arbeit. Er hat gemeint, ja, wenn wir unser Zeug in China fertigen lassen, die können das nicht mal annähernd so genau fertigen. Deswegen ist es für uns gar nicht möglich, so ein Produkt zu produzieren. Das sind halt dann die Unterschiede oder halt auch so Kleinigkeiten, dass wir dann für die Kunden extra nochmal ein Emblem mit draufkleben, die gelasert sind oder der Kunststoffschutz an Stellen hinmachen, wo man weiß, okay, da wird sonst zukünftig viel Abrieb sein und dann die Pulverbeschichtung kaputt und dann sieht es wieder scheiße aus. Und da geben wir uns halt echt größte Mühe, dass wir da maximal hohe Qualität liefern, die dann eben im besten Fall auch ein Leben lang hält. Und das muss man auch sehen, das sind mal meistens Investitionen, das Gerät. Klar, hier und da kommt man ein Kratzer rein, wenn man aneckt oder so, aber schlussendlich hält sowas in der Regel fast ein Leben lang. Sieht man ja oft mal dann so alten Trainingsgeräten von Schnell oder so, ist ja auch eine extrem gute Marke. Die halten heute noch. Also ich habe selber eins dastehen, das ist, glaube ich, schon 40 Jahre alt oder so. Aber mit dem kannst du immer noch trainieren.
Das ist halt schon cool dann.
Ja.
Ja, aber auch da muss man auch mal sagen, dass es sehr, sehr stark ist von dir, dass du dir den Fehler dann auch irgendwo öffentlich selber eingestehst und sagst, hey, sorry, Ich habe einfach Scheiße gebaut. Wir sind selbstständig seit kurzer Zeit, mehr oder weniger. Und jeder Selbstständige macht da irgendwo auch immer Fehler, wo man im Nachhinein dann bereut oder wo man daraus lernt, was auch notwendig ist, um dann auch, sag ich mal, aus dem Selbstständigen irgendwann mal einen Unternehmer zu machen, um dann halt auch langfristigen Unternehmen aufzubauen und vielleicht auch anderen Menschen mit der gleichen Leidenschaft auch zu ermöglichen, ey, ihr könnt bei mir arbeiten und könnt euch im Endeffekt auch bei euch oder mit eurem Hobby ausleben irgendwo, dass man das ja vielleicht auch verknüpft, dass man vielleicht eine komplett technische Ausbildung hat, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dann vielleicht auch trotzdem was mit dem Sportsektor zu machen. Und das ermöglicht halt einfach auch nochmal ganz andere Sachen. Und das finde ich ja mal sehr, sehr, sehr stark, wenn das überhaupt Leute angehen, machen, das Risiko auf sich nehmen und dann sei es denen auch gegönnt, wenn es dann auch ja, gut läuft und dass der Weg holprig ist, glaube ich, gang und gäbe. Ja, okay. Ja,
ist auch wichtig, dass man da transparent nach außen ist, meiner Meinung nach, weil nur so verstehen die Kunden auch, worum es geht und warum was passiert. Ja, und das ist, diese Transparenz ist sehr wichtig. Das habe ich mal vom Alex Pürzel in Österreich, von Internet Trends, der zeigt ja auch immer alle Zahlen und nimmt da kein Blatt vom Mund. Und genau der gleichen Meinung bin ich auch. Also, wenn es den Leuten interessiert, kann ich auch gerne sagen, was ich verdiene. Also schlussendlich zahle ich mir 1.500 Euro im Monat aus und bekomme 1.437 Euro netto raus. Das heißt, ich werde nicht Millionär werden mit meinem Lohn aktuell. Klar, ich werde eine Lohnerhöhung jetzt nächsten Jahr das mal durchführen, aber bis jetzt habe ich mir halt möglichst wenig rausgezahlt, um einfach das Geld, was reinkommt, wieder in Sachen zu investieren, mit denen ich halt zukünftig noch geileren Shit produzieren kann. Ich habe irgendwo mal, ich weiß gar nicht, vor wem dieser Spruch ist, ich bin mir echt nicht mehr sicher, aber da gibt es so einen Spruch: Den Gewinn, den eine Firma einnimmt, das ist quasi der Vertrauensvorschuss der Kunden in geilere in Ideen und Gerede, sage ich mal, zukünftig in unserem Fall. Also das Geld, was er quasi, sagen wir mal, übrig bleibt, investieren wir ja auch wieder, oder eine gute Firma, sagen wir es mal allgemein, in noch bessere Produkte und Ideen für die Zukunft.
Absolut, voll. Also so, genau so, so sollte es im Idealfall ja auch sein. Klar, langfristig sollte das sich natürlich da, oder wird sich wahrscheinlich auch nochmal anders rentieren, aber in dieser Phase ist es halt auch wichtig, dass man das dann auch dementsprechend so gestaltet und dann sich immer nochmal verbessert und finde ich voll geil. Machen wir ja genauso 1:1. Bei uns sind es dann halt vielleicht weniger Produkte, aber dafür Weiterbildungen, große Events, Workshop-Tours und so weiter und so fort, wo wir dann am Ende des Tages für uns halt auch ein Draufzahlgeschäft ist, sage ich jetzt mal. Da ein paar Tickets, wir hatten jetzt dieses Jahr auch ein Workshop-Tour, was vielleicht für die einen oder anderen auch mal interessant ist. Da haben wir auch Tickets verkauft für, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Euro, je nach Standort und was wir dann zahlen mussten. Und am Ende des Tages hatten wir aber, glaube ich, auch über 6.000 Euro, hat die ganze Tour allein schon gekostet, ohne die Mitarbeitergehälter, weil wir zu dritt unterwegs waren. Ja. Und das sind dann aber trotzdem Investitionen, weil vielleicht der eine ist halt dabei und sagt dann, ey, fand's so geil, dass die das machen und so weiter und dann starte ich bei denen ins Coaching. Und das muss man halt machen wahrscheinlich, wenn man da wirklich Bock drauf hat. Und wenn man auch langfristig wachsen will, dann muss man auch erstmal investieren. Und dann ist es auch gut so. Das passt schon.
Ja, das hast du gerade sehr gut gesagt mit dem Wachsen, weil das lässt sich auch im Sport genauso übertragen. Wenn du langfristig gut sein willst, dann musst du halt auch erstmal was investieren. Das ist beim Sport einfach das Training. Du musst einfach erstmal ordentlich trainieren über eine gewisse Zeit und dann kannst du halt auch abliefern, wirst deine Belohnung bekommen.
Absolut, von heute auf morgen geht da gar nichts.
Nee, null. Das wäre geil, dann würde es ja jeder machen.
Ja, absolut. Das heißt, ihr seid eigentlich am Anfang eigentlich primär so in der Powerlifting-Bubble bekannt geworden. Und wie kam es dann denn dazu, dass ihr dann den Switch eigentlich zum Calisthenics gemacht habt? Ich habe euch das erste Mal in Bayreuth auf der Dachmeisterschaft wahrgenommen, als ihr, glaube ich, den Barren im Warm-Up-Bereich gestellt habt. Aber da waren ja schon Barren da. Das heißt, ihr müsst ja irgendwie davor schon in Kontakt gekommen sein. Wie kam das?
Richtig, ja. Also man muss dazu sagen, viele Produkte, die wir gebaut haben oder auch entwickelt haben, die sind ja meistens auf Wunsch von Kunden entstanden. Heißt, Kunden haben eine grundlegende Idee, zu uns getragen oder die haben es irgendwo anders gesehen, haben gemeint so, hey, könnt ihr das besser oder könnt ihr das bauen? Und so ähnlich war es halt bei den Dippbahnen auch. Also da ist damals der Kai Hammerschmidt zu uns gekommen, so hieß der. Der war unser erster Kontakt in der Hinsicht und hat zu uns gemeint so, hey, ich hätte gern einen breiten verstellbaren Barren. Wie sieht das aus? Könnt ihr das für mich bauen und so? Und dann haben wir gemeint so, ja, grundsätzlich schon, hört sich auch echt cool an. Und der hat halt dann gleich ein wenig weitergedacht und hat gemeint so, ja, das könnten bestimmt auch noch mehrere brauchen. Und so hat es dann dazu geführt, dass er uns erstmal zu den, sag ich mal, nächsten Influencern, die er gekannt hat, weitergetragen hat. Wir mit denen hier und da Gespräche hatten und dann schlussendlich haben wir halt den ersten gebaut. Und dann haben wir den halt natürlich auch auf den Wettkämpfen zur Verfügung gestellt. Und der Tonio war ja damals dann auch so der Erste, der wo dann gesagt hat, so in dem Wettkampfbereich, ja komm, lass das mal am Wettkampf ausprobieren. Haben wir uns dann auch einmal vorher mit dem Tonio getroffen, er hat das nochmal getestet selber, hat gemeint so, ja, ist geil, will er haben einen Wettkampf. Und so haben wir da halt im Endeffekt so eine offizielle Kooperation eigentlich so eingegangen, eher so eine inoffizielle am Anfang, haben gemeint so, ja, lasst uns das einfach mal zusammen ausprobieren, weil wir haben Mehrwert davon. Die Kunden sehen unser Produkt mal, können das ausprobieren und wenn sie Interesse haben, haben sie natürlich die Möglichkeit, auch eins zu kaufen. Und Final Rap hat halt die Möglichkeit gehabt, da mal gescheite Barren überhaupt am Wettkampf zur Verfügung zu stellen. Weil man muss ja sagen, davor konnte man halt immer nur die Barren nehmen, die dann mehr oder weniger im Warm-up in den Fitnessstudios rumlagen. Und die waren halt nicht annähernd irgendwie gleich, sondern war ja gefühlt, jedes Mal woanders, wenn du bist, hast du immer andere Barren. Und das war ja, glaube ich, zumindest meines Erachtens nach in dem Sport auch immer ein großes Problem. Ja, und so ist es dann alles Stück für Stück entstanden. Und dann durch die Athleten haben wir halt immer wieder auch mehr Input bekommen und haben halt dann immer wieder neue Versionen auch überarbeitet und so weiter, um das Produkt halt noch besser zu machen.
Geil. Krass und witzig, dass eigentlich im Endeffekt einer auf euch zukam und so, hey, ich brauche einen Barren, aber voll geil, dass sich das daraus entwickelt hat, weil das war ja auch so das erste Calisthenics-Produkt quasi, was ihr dann wahrscheinlich hattet, oder?
Ja, genau, das war das allererste Calisthenics-Produkt, weil vorher habe ich persönlich mit der Sportart relativ wenig zu tun gehabt, weil ich war halt eher in dieser Powerlifting-Szene unterwegs, vielleicht noch im Bodybuilding und im Strongman, aber Calisthenics, da habe ich echt noch gar keine Berührungspunkte vorher gehabt. Und da ist es halt eben auch wichtig, dass man diese Athleten hat, die dann Bock drauf haben, wie jetzt zum Beispiel der Tonio, der uns dann dabei geholfen hat, das Produkt eben noch besser zu machen. Weil schlussendlich habe ich dann schon auch angefangen, in der Richtung zu trainieren, aber die Erfahrung hat der Tonio gehabt. Ja, klar. Oder wir haben uns ja auch schon mal drüber ausgetauscht, was dann die Höhe anging vor den Holmets bei den neuen Stations, wie man das am besten macht und so, weil du hattest ja dann auch eine Station von uns angefragt, das war ja auch ein Produkt. Da hatten wir tatsächlich schon mal auch jemanden vorher, der angefragt hat, aber das wurde auch nicht konkret und du hast gemeint, ja, du hast Bock, du willst das. Und dann haben wir ja auch ein Produkt für dich quasi neu entwickelt, ja, so eine Station gebaut. Jetzt mittlerweile haben wir die ja, sag ich mal, nochmal überarbeitet, sodass sie ein wenig multifunktioneller ist und ein wenig einstellbarer. Ja, und daraus ist eigentlich aus deinem Produkt damals ist jetzt dieses neue Produkt entstanden.
Geil, richtig cool. Ihr müsst ja, so den Produkten, ihr müsst den Produkten so Namen geben irgendwie, weißt du, das ist so das und das und so und das vielleicht in Bezug auf die Person, mit denen ihr das gestartet habt, wäre richtig geil, glaube ich.
Sehr. Dipholm Toni.
Ja.
Dip Station Flex.
Ja, voll irgendwie so, oder? Keine Ahnung.
Reflex Dip Station.
Ja. Irgendwie so, das ist ja richtig geil, einfach nur, geil, weil dann hat man lustig, noch mehr Bezug und ihr habt natürlich dann auch noch geilere Produktnamen und wäre eine coole Idee, könnt ihr euch ja mal überlegen. Und also wir hier, ich weiß, dass in München, in dem Umfeld, dass wir da auf jeden Fall ordentlich auch was losgetreten haben, weil nach München selber habt ihr jetzt schon einiges geliefert. Der Aiden hat eine, glaube ich, die Jessie hat eine, der Lukas hat eine, wir haben eine, ich weiß nicht, ob es, die Yassi im CrossFit EO hat auch eine. Also es sind schon ein paar Barren jetzt auch hier in München unterwegs, was schon geil ist. Wie ist es so auf Dachraum bespielt ihr oder primär Deutschland oder wo seid ihr da?
Also die Dip-Barren, sagen wir, sind primär Deutschland. Man muss tatsächlich sagen, in Österreich gibt es da nicht so die Nachfrage.
Ist auch also, die Community noch nicht so groß tatsächlich. Also da ist noch nicht so die starke Weighted Community da, ja.
Ja. Also ich denke, ein, zwei Stück haben wir ungefähr hinverkauft. Müsste ich mal genau nachschauen. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf. Deutschlandweit natürlich auch schon einige, aber wie du schon sagst, also in München da unten, da, ihr habt richtig gegönnt euch, muss man dazu sagen. Aber sonst hier und da echt überall in Deutschland, also auch Dipstation. Ich habe dieses Jahr nach Kiel oben eine ausgeliefert. Das war einer der ersten Kunden, der die neue Dipstation auch gekauft hatte. Ja, und ja, da stehen schon echt einige in Deutschland. So im NRW-Bereich ein bisschen was, aber da ist, glaube ich, mein Eindruck, da ist vor allem auch Powerlifting sehr stark vertreten in der Region.
Okay.
Ja. Ansonsten Frankreich natürlich, also durch die WM von Final Rap und so weiter letztes Jahr und auch dieses Jahr. Die Franzosen, die haben da richtig Bock drauf, muss man sagen. Da gingen auch einige rüber.
Das.
Ja, wir hatten auch mit, boah, mir fällt gerade der Name ein, wie heißt die große Gruppierung von denen?
SWAT-Team.
SWAT-Team. Ja, mit denen hatten wir jetzt auch mal vor ein paar Wochen, oder ich glaube, es ist schon mittlerweile ein Monat her, mal einen Call, weil die wollen ja irgendwie so eine große Trainingseinrichtung sich bauen. Und die hatten dann nämlich eben auch mal angefragt, ob sie da mehrere haben können. Ja.
Cool.
Genau.
Das
Und
heißt also schon.
unser Ziel ist halt jetzt vor allem, ja.
Erzähl gerne.
Ja, und unser Ziel ist es halt jetzt vor allem auch, weil wir haben jetzt die neue Dip Station so entwickelt, dass die ja erweiterbar ist mit der Pull-Up Station hinten und sowas. Im Endeffekt für Weighted Calisthenics dann eine komplett umfängliche Trainingstation. Also du kannst da dran deine Dips machen, du kannst deine Pull-Ups da machen, du kannst deine Muscle-Ups dran machen und du kannst deine Kniebeugen dran machen. Und
Geil.
da ist ja dann im Endeffekt hinten dran aufgebaut, ist wie ein Rack auch, kannst du da auch Bankdrücken dran machen, alle Übungen, die du halt im Endeffekt dann im normalen Rack dann auch machen kannst. Das
Stark.
war ja eigentlich so die Grundidee, das jetzt so aufzubauen, dass der Kunde einmal die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich mag mir jetzt nicht die ganze Station kaufen, sondern ich kaufe mir halt erstmal nur die Dip Station und dann kann er sich halt überlegen, im Nachhinein zum Beispiel das zu erweitern.
Cool. Was ist, kannst du sagen, wie viel prozentual vom Umsatz kommt so aus dem Calisthenics-Bereich? Kannst du das sagen?
Nee, da habe ich tatsächlich keine Analyse drüber noch geführt.
Okay, wäre mal interessant, also quasi wie viele Leute da, also wie sich das entwickelt hat, weil es ist schon so, dass man euch auf jeden Fall in der Szene über die Jahre schon immer stärker wahrgenommen habt, sodass ihr jetzt eigentlich auch ein fester Bestandteil ja auch davon seid und es halt viel über die Events und immer mehr in Berlin habtet ihr dann richtig viel Barren zur Verfügung gestellt im Warm-up-Bereich und so weiter und so fort. Und jetzt auch, ich glaube, in Spenge habt ihr auch komplett ausgestattet gehabt, oder?
Ja,
Das war
genau.
jetzt. Genau. Und das heißt aber auch über die Competitions hinweg kommt immer mehr auch dabei rum, hört man so ein bisschen raus, dass sich das da weiterentwickelt. Cool.
Ja, also mein Ziel ist auch vor allem, wir haben ja vorhin schon mal drüber gehabt, was wir jetzt unsere Produkte ein bisschen sind, die wir fokussieren. Aber Weighted Calisthenics ist schon weiterhin so der Bereich, wo ich auch, sage ich mal, den Fokus ein wenig drauflege, weil ich einfach einen Eindruck habe, dass es in dieser Sportart noch nicht so wahnsinnig viel gibt und da noch ein hohes Verbesserungspotenzial ist. Und vor allem, weil ich selber Blut geleckt habe in der Sportart. Also, wie gesagt, ich wollte eigentlich in Spenge teilnehmen und hätte auch ultra Bock drauf gehabt. Vor allem, weil ich mich halt dann auch mit Lukas und so battlen hätte können. Na, klar, die
Ja.
sind schon ein Stück noch von mir entfernt, aber so. Es war trotzdem so mein innerer Anreiz, so zu sagen, so, oh, komm, ich will mich jetzt mit dem betteln und im besten Fall mache ich sie noch fertig. Das war so mein innerer Wille, aber ja, wie gesagt, das ist dann scheiße in der Vorbereitung gelaufen.
Ja, bevor wir da gleich drauf eingehen, eine Sache wollte ich nur sagen, so quasi, was ja im Endeffekt ja auch so ein bisschen daraus entsteht, ist ja, dass eigentlich je besser, professioneller und auf den Sport angepassteres Equipment auf dem Markt gibt, desto mehr Potenzial haben die Athleten natürlich auch zu wachsen und besser zu trainieren. Also ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob ich auf so einem Holm Dips mache oder an der Klimmzugstange von so einem Standard-Crossfit-Rack oder dieses Rack, was ich da irgendwie so, oder den Dip-Holm, den ich so ein bisschen einspanne an so ein Rack, oder ob ich das halt jetzt an einer gescheit gestrahlten Stange mache und gleichzeitig noch einen verstellbaren Barren habe, den ich perfekt auf mich einstellen kann und vor mir kein Pfosten ist, wo ich mir die Nase anhaue. Das ist schon extrem. Was man da auch sieht, die Leute, die jetzt solche Barren, Zugang zu solchen Barren haben, machen schon nochmal anders Progress einfach auch als die Leute, die halt auf Scheißbarren leider trainieren müssen.
Ja,
Deswegen
voll.
Ja, gibt es da Ideen, dass ihr da quasi noch mehr auch in Gyms selber reinkommt, quasi, dass ihr da wirklich halt Vollgas auch auf den B2B-Markt geht, dass ihr
Ja,
sagt, ey,
mein Wunsch ist tatsächlich auch 2024 eben auch immer mehr zu versuchen, weiter diesen prozentualen Ansatz auf B2B überzuswitchen, weil wir ja mittlerweile halt sehr große Produkte haben, die halt meistens für die Home-Gym-User, sage ich mal, schon zu groß sind teilweise, sage ich mal, wenn man jetzt die Dip- und Streetlifting Station anschaut, das sind halt meiner Meinung nach Produkte, die möchte ich halt in den Fitnessstudios stehen haben. Natürlich müssen wir da zum Beispiel mal ein Konzept noch überlegen, wie wir das genau angehen. Aber mein Wunsch wäre tatsächlich, dass das halt in möglichst vielen Fitnessstudios steht, weil, wie du schon sagst, wir können wirklich Showcase-Studies darüber aufstellen, wie sich die Athleten mit unseren Barren entwickelt haben. Einfach nur, weil sie gutes und passendes Equipment haben, was sie auf sich einstellen kann. Und auch was die Griffigkeit angeht. Ich habe das selber in meiner Vorbereitung gemerkt. Ich habe ja dann auch mit dem Equipment trainieren können, Gott sei Dank. Und das ist halt was ganz anderes, wie wenn du mit einer normalen Klimmzugstange zum Beispiel auch, die nur pulverbeschichtet ist, trainierst, ist ein ganz anderer Grip. Ich habe ja mir, also das darf man eigentlich gar keinen sagen, ich war ja dann so, dass ich gemeint habe, also okay, ich weiß nicht, wo ich hin will und ob das der richtige Sport für mich ist, aber ja, ich habe im Endeffekt danach einen Beispielplan von Micha trainiert aus seinem Buch, das weiß er glaube ich gar noch nicht, und habe
geil.
mir dadurch selbst ein Muscle-Up beigebracht. Hab hier
Geil.
und da mal ein paar Videoanalysen vom Toni und vom Anton bekommen, aber so habe ich mir selber den Muscle-Up beigebracht von dickes grünes Gummiband mit schwarzem Gummiband auf ohne 5
Geil.
Kilo war dann zum
Geil.
Schluss.
Nice. Da kommt natürlich auch dazu, dass du eine sehr gute Vergangenheit im Powerlifting hast und da schon mal grob weißt, wie man auch Krafttraining gestaltet. Das ist
Ja.
schon nochmal auch ein großer Mehrwert, den du da mitnimmst oder
Deswegen
mitbringst
habe ich ja gesagt,
natürlich.
darf man gar nicht so laut
Ja,
sagen.
aber geil, mega cool. Ja, und jetzt kam es dann aber leider doch dazu, zu der Verletzung. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber jetzt musst du natürlich einmal sagen, was genau ist passiert, was waren die Ursachen, wie kam es dazu?
Also um es erst mal kurz auf den Punkt zu bringen, ich habe, wie gesagt, mir den Brustmuskel abgerissen. Der ist auch wirklich der Muskel durchgerissen, weil bei den Stoffhemden, also die typischen Brustmuskelabrisse, da reißt er meistens die Sehne ab. Und das ist ja meistens bei Menschen, die sich, sage ich mal, mit unnatürlichen Mitteln da ein bisschen helfen, weil dann die Muskulatur viel schneller wächst, wie der Sehnenapparat es verträgt. Und dann reißt es meistens an der Sehne ab. Aber bei mir ist wirklich der Muskel durchgerissen. Genau. Und ja, die Einflussfaktoren, es gibt, glaube ich, nicht diesen einen Einflussfaktor. Der größte Einflussfaktor war wahrscheinlich einfach, dass ich durch ein Powerlifting im Bankdrücken schon sehr stark war. Aber die Bewegung bei Dips ist halt trotzdem nochmal eine ganz andere Belastung für die Muskulatur, wie jetzt wie bei Bench. Und dadurch habe ich mich halt relativ schnell steigern können im Dips. Also ich habe ja angefangen mit 40 Kilo irgendwie rumgehangen und dachte mir so, boah, fühlt sich das schwer an. Und zum Schluss habe ich halt dann schon 80 für Zweier gemacht. Und an den einen Tag habe ich halt, das war ja eine Woche vor dem Wettkampf im Endeffekt, habe ich mir gedacht, okay, machst nochmal einen schweren Single. Und dann war mein Ehrgeiz halt einfach so da. Und ich dachte mir, komm, die 80 mal 2, die waren so gut, lass einfach mal 90 machen. Und vielleicht war halt das einfach ein bisschen zu viel, der Sprung an dem Tag. Bin also runtergegangen in der Abwärtsbewegung, also da, wo dann quasi der Körper oder der Muskel schon wieder anfängt abzubremsen, kurz vorm Umkehrpunkt, da ist es dann ungefähr abgerissen.
Okay, also als du quasi beim Runtergehen warst, kurz vorm Umkehrpunkt, wo du schon auch einen ordentlichen Stretch auf der Muskulatur dann hast,
Genau,
quasi,
genau.
aber trotzdem halt krasser Kraftoutput schon auf den Muskel kommt, da ist
Ja.
dann, ah krass, okay. Und wie war
Genau,
das vom
da ist dann
Gefühl?
quasi ab. Was für ein Gefühl war?
Ja,
Das
ich stelle mir das
war
Katastrophe
richtig,
vor.
also es war ein richtig komisches Gefühl, weil das ist, keine Ahnung, das war irgendwie nicht so, also typischer Sehnenabriss, also bumm. Und dieser Muskelabriss war eher so, weil so die einzelnen Phasen ja quasi durchgehen.
Okay.
Und ich war aber halt so im Fokus, dass ich, klar, ich habe das mitbekommen, dass das abgerissen ist und dachte und habe es auch gleich gecheckt, dass es ab ist. Aber so wirklich, dass ich sage, dass ich es so hundertprozentig wahrgenommen habe, ist es nicht, weil du kennst bestimmt selber, wenn du voll im Fokus bist, vor allem bei Maximalkraftversuch, dann bist du halt irgendwo da wegen im Fokus und hast es dann ausgeblendet. Aber ja, war schon echt ein scheiß Gefühl und das hat dann erstmal voll reingefitzt natürlich. Vor allem bin ich ja dann auch voll runtergesackt so. Und das Lustigste an der ganzen Sache ist eigentlich noch, ich glaube 2 Minuten vorher ist die Partnerin von meinen Kollegen reingekommen zum Trainieren. Ich habe gemeint, so cool, dass du jetzt gekommen bist, weil falls ich ohnmächtig werde, so nach dem Versuch, dann bist du wenigstens da, um mich wieder aufzuhelfen.
Alter, okay, krass.
Und das ist tatsächlich passiert. Und das Lustige ist ja auch noch, ich habe genau den Versuch, nur diesen Versuch, genau von vorne gefilmt, weil der andere mal zu mir meinte, ich soll mal einen Versuch von vorne filmen, um die Technik nochmal zu analysieren.
Wahnsinn.
Also für alle, die es interessiert, ihr könnt den Versuch, also diesen Abriss auch auf der Webseite nachschauen, bei unserer Physiotherapie-Seite, weil da haben wir den ganzen Block ein bisschen aufgebaut und begleiten die Verletzung ein bisschen. Da ist das Video auch mit drin, wo es mir abreißt.
Krass, okay. Und dann, wie geht es dann weiter? Also, weil das hört man oft, die Stories und so weiter, aber was passiert dann? Also, dann realisierst du es wahrscheinlich erstmal und dann also so schnell wie möglich.
Ich habe es dann realisiert. Also, ich habe es ja gleich gecheckt, dass es ab ist, weil es hast du ja richtig gespürt, wie sie weggefitzt ist. Dann habe ich natürlich erstmal einen mehr oder weniger so Adrenalinschock-Moment, wo ich dann keine Schmerzen gespürt habe. Und dann hat mir die Partnerin erstmal die Scheiben und so runtergemacht, weil der ganze Scheibenblock hing ja dann noch. Dann, keine Ahnung, warum das bei mir so ist, aber bei so Sachen, da steigere ich mich dann immer voll rein, weil ich mir gleich dann wieder das Schlimmste ausmache. Also, boah, scheiße, abgerissen, was machst du jetzt, bla bla bla. Und dann wurde ich halt mal, also wurde mir halt richtig schwarz vor Augen, musste mich dann erstmal eine Viertelstunde auf dem Boden liegen. Die Partnerin hat dann meine Mutter geholt in der Zeit, dann hat die mir gleich mal ein paar Schmerztabletten mitgebracht, weil ich wusste, okay, gerade bin ich unter Schock und dann kommen irgendwann die Schmerzen. Hab mir dann ein paar Ibu reingekaut und hab dann schon gemerkt, das Brutale war in dem Moment, der Muskel hat halt gedacht, wahrscheinlich, er muss weiter kontrahieren. Also er hat dann voll angezogen quasi, obwohl er abgerissen ist und es war halt ultra unangenehm in dem Moment. Ne? Also voll verkrampft dann quasi, die unten in der Ecke war und es war halt ein richtig komisches Gefühl in dem Moment. Also es tat nicht ultra weh, aber das war halt echt richtig komisch.
Boah.
Ja.
Ich bin ja richtig schlecht in sowas, also, ja. Aber das zu hören,
ich
das
merke, ist ja... Ich merke es auch gefühlt gerade ein bisschen, so, wie es so anfängt zu ziehen, weißt du, wenn ich so drüber rede.
Weil du automatisch das aktivierst gleich und dann Krankenhaus, Notaufnahme und dann ja, sofort genau. OP oder wie?
Notaufnahme. Die haben das, warum auch immer, also die müssen das machen und das Problem ist halt bei so einer Verletzung, da sollte man sich halt gleich am besten jemanden suchen, der sich damit auskennt, weil im Krankenhaus, wie oft bekommen die einen Muskelabriss, also einen Brustmuskelabriss, weil in normalen Weise, in einem normalen Leben passiert es niemals, weil du solche Belastungen ja einfach im Alltag nicht hast.
Ja.
Und natürlich kennen die sich dann auch nicht so super geil aus, heißt, die haben ein Röntgenbild erstmal gemacht, um zu schauen, ob in der Schulter alles okay ist. War natürlich nichts, ich habe ja auch nichts gespürt, warum sollte da auch was sein? Ja, auf jeden Fall haben sie mir dann gemeint, okay, wir können da jetzt nichts machen, da brauche ich ein MRT. Habe mich halt erstmal auf die Aussage verlassen und habe halt Gott und die Welt in Bewegung gestellt, Zeit, einen MRT-Termin zu bekommen, weil so schlau wie ich war, habe ich halt auf der Hinfahrt schon mal nachgeschaut, was quasi bei so einer Verletzung zu machen ist. Und die haben mir gemeint, Punkt Nummer 1, möglichst schnell operieren, weil dann lässt sich es wieder gut zusammenfügen. Weil die abgerissenen Enden, die vernarben ja irgendwann, wenn das anfängt, das Gewebe zu verheilen.
Ja.
Okay, ja, dann war das im Krankenhaus geklärt und dann habe ich alles mit dem MRT geschaut, dass ich einen Termin bekomme, habe mich halt darum gekümmert, hätte aber trotzdem irgendwie 3 oder 4 Wochen noch gedauert. Ich bin ja auch nicht privat versichert, sondern gesetzlich und das weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal einen MRT-Termin gesucht hat, das dauert einfach ewig. Naja, wie das dann geklärt war, hatte ich da einen Termin, wusste aber, okay, ist eigentlich scheiße, weil es einfach viel zu lang dauert. Naja, habe halt hier und da noch ein wenig erkundigt und dann bin ich tatsächlich nochmal auf die gleiche Seite gekommen, wo ich eben nachgelesen habe, dass es schnell operiert werden muss. Und dann habe ich gesehen, dass das ein Sportorthopäd in Rosenheim ist, der Dr. Ritsch, der ist nämlich, also jetzt weiß ich es im Nachhinein, der ist der bekannteste in dem Bereich und auch scheinbar der beste bei solchen Verletzungen, auch für Bizepssehnen, Abrisse und so weiter. Also der hat schon Markus Rühl und so operiert. Okay. Und ja, also bin ich ein bisschen auf den gekommen und dann habe ich noch 2 andere Kollegen gefragt, also einmal ein Physio aus Österreich, der sich die Bizepssehne abgerissen hatte, ob er jemanden empfehlen kann, der hat mir dann den empfohlen, dann habe ich dann vor der Sportschule Kinema den Gründer, den kenne ich, den Sepp Maurer, ich weiß nicht, ob du den kennst, Ja, der ist sehr bekannt im Powerlifting auch und auch richtig gute Sportschule dort vor Ort, die er leitet. Und auf jeden Fall habe ich den nochmal gefragt, der hat mich auch dahin empfohlen. Naja, dann habe ich da mal angerufen und die hatten gemeint, ich soll Bilder schicken, weil dann können sie beurteilen, ob das abgerissen ist. Da war das ja schon mal die Hölle für mich, die Bilder zu machen, weil dann musste ich wirklich diesen Arm so seitlich abspreizen, also wie so ein T quasi machen. Und dann kommt
Okay.
ja der Muskel auf Spannung. Vorher hatte ich es
Ja.
halt immer schön nach innen gehalten, da musste ich es abspreizen. Na gut, habe ich
Ach
diese
du
blöden
Scheiße.
Bilder gemacht, habe die da hingeschickt und dann kam halt 2 Stunden später ein Anruf, so, ja, Herr Hügerich, es ist klar, das ist ein Abriss, das sieht man auf den Bildern, können Sie heute Nachmittag kommen? Und ich so, wie heute Nachmittag? Und sie so, ja, dann würden wir die Befundaufnahme nochmal genau machen und morgen würden wir sie operieren. Und ich so, was, morgen? Und sie so, ja, morgen. Und ich so, ja, okay. Meine Mutter voll verrückt gemacht, weil ich konnte ja auch mit dem Arm nicht wirklich Auto fahren.
Ja.
Und dann gemeint sie, ja, Mama, wir müssen jetzt auf Rosenheim fahren, du musst mich da jetzt runterfahren. Meine Mama komplette Panik schon, weil die sonst halt gefühlt nie unterwegs ist mit dem Auto. Dann bin ich sogar noch selber runtergefahren und meine Mama hat ab und zu die Schaltung bedient, wenn mein Arm dann weggeht. Ja.
Kamikaze,
Und
ey.
ja, im Nachhinein hat sich da herausgestellt, da ist wohl ein anderer ja spontan abgesprungen vor der Operation und deswegen habe ich
Okay.
dann das Loch bekommen. Weil es ist auch nicht so einfach, da natürlich dann so zeitnah vor allem, wie es bei mir
Ja.
war, einen Termin zu bekommen, weil das halt ein sehr gefragter Arzt auch ist in dem Bereich. Er ist aber auch richtig cool drauf und kümmert sich um seine Patienten. Die haben mir dann auch erzählt, da fliegen teilweise die Leute aus Dubai ein, die Profisportler, um sich vor ihm operieren zu lassen. Also richtig krass auf jeden Fall, ja. Naja, dann war ich da vor Ort bei ihm. Dann hat er dann nochmal mit Ultraschall. Das wusste ich vorher auch nicht, aber die beste Methode, um das festzustellen, ist tatsächlich der Ultraschall, weil dann sieht man auch schön, wo der Muskel hingerutscht ist. Hat er dann gemacht und hat gemeint, so, ja, okay, ist klar, ist abgerissen. Und ja, dann hat er gemeint, so, dann haben wir alles andere gleich mal geklärt, ganze Formalien und so weiter. Und dann am nächsten Tag war die Operation.
Wie lange ging das? Die OP?
Also er hat gemeint, in der Regel dauert es circa 45 Minuten bis 1,5 Stunden, je
Okay.
nachdem, wie kompliziert es ist. Bei mir hat es dann 1,5 Stunden gedauert, weil normalerweise reißt er, habe ich ja vorhin schon erklärt, die Sehne ab und bei mir ist ja der Muskel durchgerissen. Und es war dann nochmal ein bisschen komplizierter, den jetzt wieder am Oberarm zu befestigen. Das wird irgendwie mit so Klammern gemacht. Ich weiß es tatsächlich auch nicht genau, wie das jetzt hundertprozentig genau gemacht wird, aber ja, so in der Regel
Okay.
dauert es ungefähr die Zeit. Aber er hatte auch noch einen anderen, habe ich getroffen. Das war ein Soldat aus Polen, der war da auch da war. Der wurde am gleichen Tag wie ich entlassen, habe ich mich mit dem unterhalten. Bei dem ist das vor 2 Jahren schon passiert. Und das hat er jetzt nachhinein noch operiert. Es ging auch, aber da hat die OP einfach 4 Stunden gedauert, weil der muss dann
Boah.
erst dieses ganze vernarbte Gewebe wieder auseinanderschneiden.
Boah, okay.
Ja, heftig.
Wahnsinn. Aber Vollnarkose dann auch
Ja, ja.
bekommen. Ja, okay.
Ja.
Krass.
Boah, und ich sagte nach der Vollnarkose, ich weiß nicht warum, aber mir ging es so räudig.
Das glaube ich. Ja,
Ich
das
war
ist
so im
natürlich schon
Arsch.
ein verrückter Input auch für den Körper. Also das ist schon heftig. Und jetzt bist du quasi im Reha-Prozess. Das heißt jetzt erstmal 6 Wochen ruhig halten, hast du ja gerade vorhin mal
Genau,
gesagt.
also ich muss jetzt im Endeffekt 6 Wochen so eine Schlaufe tragen, wo der Arm so, als würdest du quasi in den Bauch halten, vom Bauch hängt. Und das muss ich jetzt 6 Wochen machen. Ich darf schon auch raus zum Tagsüber. Ich darf aber im Endeffekt nur den Arm dann in der Ebene, wie er dranhängt, quasi nach unten bewegen und nach oben, einfach um den Ellenbogen ein bisschen zu durch, zu, zu durch, sorry, um ihn zu durchbluten, zu durch, also einfach um da zu bewegen, dass er halt nicht steif wird. Und wenn diese 6 Wochen lang sind, rum sind, darf ich langsam wieder anfangen mit der Außenrotation, also quasi den Unterarm von Bauch weg zu bewegen, nach gerade vorne auf 0 Grad. Die ersten 2, 3 Wochen darf ich das, sage ich mal, machen und dann ab dann darf ich, sage ich mal, so ungefähr nach der 9. bis 10. Woche darf ich anfangen mit der Abduktion im Arm, quasi mich komplett vom Körper weg zu bewegen. Und das alles aber auch nur mit eigener Kraft. Also mir darf keiner dabei helfen. Das nennt man forciert in dem Bereich. Heißt, ich darf es nur aus eigener Kraft so weit gehen, wie ich darf, weil sonst eben das Risiko besteht, dass diese angewachsenen Fasern unter zu großem Zug wieder abreißen können. Ja, und
Okay.
es zieht sich dann alles im Großen und Ganzen 13 Wochen, bis ich dann einigermaßen wieder, sage ich mal, den Arm benutzen kann, auch im Alltag vor allem. Training natürlich noch länger, da muss man sich dann viel mehr oder viel langsamer nochmal rantasten. Also meine Vermutung ist, bis ich mal wieder ordentlich dippen kann, dass ich das bestimmt locker 6, 9 Monate zieht, denke ich, weil du musst ja trotzdem bedenken, dass du bei den Dips nicht irgendwie, wie es beim Bankdrücken oder so mit ein paar Kilo anfangen kannst, sondern bist halt gleich mit dem ganzen Körpergewicht dabei.
Ja, oder du kannst mit Bändern reinstarten, zumindest solche Geschichten. Das kannst du ja schon mal dann easy machen für die Bewegung. Was heißt easy machen, aber halt zumindest mal mit Bändern arbeiten, dass du einfach da schon mal die Last wegnimmst, aber den Bewegungsablauf verinnerlichst. Das geht dann wahrscheinlich schon, aber das stimmt schon. Das ist ja schon auch halt eine freie und sehr komplexe Übung einfach. Und großer Bewegungsradius einfach. Also, das ist dann schon, ja, bin gespannt, was es auch mental dann quasi auslöst.
Ja, ich
Also ob
glaube,
du dich
das
dann
ist
traust, halt
tatsächlich.
auch, ja, wieder Vollgas da auch reinzugehen. Oder bis, also ich glaube nicht, dass es eine Frage ist, ob, sondern halt, wie lange es dauert, bis du die Sicherheit generiert hast, wieder zu sagen, ja, jetzt hält es auf jeden Fall, das passt schon.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Mindset-Ding der schwierigste Part wird, weil ich habe so einen Spengel gemerkt, wie die Athleten gedippt haben. Immer wenn die gedippt haben, habe ich genau auf die Stelle geschaut, wo es bei mir abgerissen ist und dachte mir so,
War.
Alter, hoffentlich passiert da nichts, hoffentlich
Ja.
passiert da nichts. Und ich
Ja.
muss sagen, die ersten paar Dips, da konnte ich echt kaum hinschauen. Dann ging schon zum
Krass.
Schluss hin, aber das war schon ein komisches Gefühl.
Das glaube ich. Oh Mann. Ja, Lukas, vielen Dank.
Gerne.
Richtig, richtig geile Folge. Ich war alles richtig gut durchbesprochen, weil echt ein paar coole Sachen mit dabei. Auch glaube echt nochmal super, auch für die ganze Community da mal ein bisschen Input auch zu bekommen, wie sich Home Gym Builders im Endeffekt auch entwickelt hat, wo ihr steht, was ihr alles macht. Weil, wie gesagt, für mich war es auch so, auf einmal wart ihr da und
Ja.
das ist voll cool, das jetzt zu sehen und einmal die Story kennengelernt zu haben. Also danke dafür. Wir haben immer für unsere Gäste eine Playlist vorbereitet. Das bedeutet, jeder Gast, der hier im Calisthenics Podcast ist, darf gerne zwei von seinen Lieblingstrainingssongs uns oder mir nennen, dann haue ich die mit in die Playlist rein, dass quasi die ZuhörerInnen die Playlist verwenden können, natürlich zum Trainieren und aber auch nochmal einen anderen Bezug zu den einzelnen Gästen zu bekommen. Deswegen hast du denn spontan gerade ein Lied oder zwei Lieder, die du gerne beim Training hörst?
Also, ich kenne viele gute Lieder und ich habe auch ein paar Lieblingslieder, nur die Namen sind mir manchmal sehr, also den fallen mir oft. Aber eins, glaube ich, weiß ich tatsächlich, das wollte ich auch für die Beuge dann für Spenge verwenden: Going Down von, glaube ich, Sick Puppies oder so nennen die sich. Das finde ich richtig cool zum Beugen zum Beispiel für einen schweren Versuch.
Das finde ich auf jeden
Und
Fall.
Ansonsten, boah, das eine heißt Lights Goes Down. Das ist eher so, finde ich, höre ich manchmal gern, wenn ich so sage, okay, jetzt muss dann noch mal ein paar extra Stunden machen, sei es trainingstechnisch oder businesstechnisch. Aber mir fällt der Künstler dazu nicht ein.
Das finde ich raus,
Kann
easy.
ich dir zur Not noch schreiben.
Schick's mir dann nochmal im Nachgang durch oder ich gucke auch mal. Das findet man auf jeden Fall. Mega geil. Die letzten Worte gehören immer dem Gast. Ich verabschiede mich schon mal und ja.
Ja, dann nutze ich die letzten Worte. Also danke für deine Einladung, war mir eine Freude und ich hoffe, ich kann ein paar Leuten weiterhelfen, die nach Equipment suchen oder auch vielleicht selber mal mit so einer Verletzung zu kämpfen haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne. Ich bin immer bereit, euch da weiterzuhelfen. Ansonsten, ciao.
Tschüss. Das war das Interview mit dem Lukas von den Home Gym Builders. Er hat mich nochmal gebeten, auf sein kleines Coaching-Unternehmen mit seiner Freundin aufmerksam zu machen. Build to Peak heißt das ganze Projekt. Das ist darauf ausgelegt, Menschen einfach etwas Schmerzfreiheit zu geben und leistungsfähiger zu machen. Die Links etc. haue ich dir natürlich alles in die Shownotes. Wenn du aber mit Calisthenics anfangen möchtest und Vollgas durchstarten willst und nicht genau weißt, wo du da eigentlich starten sollst, dann trag dir sehr gerne einen Termin
Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Dann schauen wir uns deine aktuelle Situation an. Wir analysieren auch schon mal die ersten Videos von dir, erstellen einen roten Faden, was für dich sinnvoll ist, um von A nach B zu kommen. Und in dem Gespräch, wenn du dann auch da Interesse hast und es gemeinsam mit uns angehen möchtest, können wir sehr gerne auch gemeinsam über eine Zusammenarbeit sprechen. Ansonsten auf jeden Fall den Calisthenics Podcast abonnieren. Soundtrack zum Calisthenics Podcast abonnieren, eine positive Bewertung dalassen und dann bist du entlassen. Vielen Dank fürs Einschalten. Dein Flex. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.